Also ich liebe die Bibelstunde unter anderem deswegen, weil man dann auch noch so alte Schlager singt. Also ich liebe die neuen Lieder, gar kein Thema. Aber das ist zum Beispiel, da habe ich gerade so denken müssen, so hat mein Papa früher immer mit Gitarre gespielt und wir haben gesungen. Das war so richtig so zurück in meine Kindheit. Vielen Dank. Wenn ihr eine Bibel habt, ihr dürft gerne aufschlagen, Römer 1, Vers 16. Darum soll es heute gehen, um diesen Vers. Römer 1, 16. Da steht: Ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft, denn sie ist eine Kraft Gottes, die alle befreit, die darauf vertrauen. Zuerst die Juden und ebenso die Griechen. In Klammer, mit den Griechen sind auch mir alle mit gemeint, also alle Heiden außerhalb der Juden. Denn darin offenbart sich die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in den Glauben. Wie geschrieben steht: Der Gerechte wird aus Glauben leben. Dieser Vers in Römer 1, 16, es ist eigentlich das zentrale Thema vom Römerbrief, sozusagen ganz komprimiert in einem Vers. Gott selber hat den Weg bereitet, auf dem man mit ihm ins Reine kommen kann. Und es geht nicht aufgrund von besonderen Fähigkeiten. Das geht nicht, weil man besonders nett und freundlich ist oder ein gutes Leben lebt. Das geht auch nicht, weil man besonders fromm ist und besonders viel versteht von der Theologie und von der Wissenschaft der Bibel. Das geschieht allein durch Glaube. Und der ganze restliche Brief entfaltet und erklärt diese Kernbotschaft des Evangeliums. Und wir schauen uns heute nur diesen einen Vers mal ein bisschen genauer an, was das mit diesem Glauben und natürlich auch mit der Gnade Gottes auf sich hat. Ich schäme mich nicht dafür. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch so geht, aber also ich kann mich in meinem Alltag durchaus an Situationen erinnern, da ist mir es eher unangenehm, vom Glauben zu sprechen. Da ist mir es eher unangenehm zu sagen, ja, ich gehöre zu denen Fromme. Ja, ich glaube, dass es einen Gott gibt und ich glaube daran, dass er für mich gestorben ist am Kreuz, dass Jesus Christus meine Sünden auf sich genommen hat. Und ich glaube daran, wir haben es vorhin gerade davon gehabt, dass es ein ewiges Leben gibt und dass da das Beste auf mich wartet. Daran glaube ich. Das ist meine Hoffnung, mein Glaube. Ja, es fällt mir nur leicht, hier in dem Kreis das so zu sagen. Ja, aber wenn gegenüber jemand steht, der sagt, oh je, es kommt wieder so eine, dann ist es gar nicht so leicht und dann ist man beschämt. In Griechenland zur Zeit nach Jesu Tod war dieses religiöse Terrain besetzt von Göttern und Göttinnen, die besonders gut ausgesehen haben, die besonders schön waren, die besondere Ästhetik hatten. Denn den Griechen war das ja sowieso sehr wichtig, also dieses Schöne und Gute und so weiter. Und da hat die Botschaft von dem Gekreuzigten so überhaupt nicht hineingepasst. Der berühmte Cicero, vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, er war Schriftsteller, Philosoph, Politiker und auch Anwalt. Und der hat im Jahr 63 vor Christus seinen Mandanten Gaius Rabirus vor Gericht vertreten und hat ihn vor dem Kreuzigungstod bewahrt. Und da hat er zu dieser Todesart gesagt: So etwas Schändliches entzieht sich jeder Beschreibung, weil es keine Beschreibung dafür gibt. Also der Kreuzestod, der war vorbehalten für die Schwerverbrecher, für den Sklaven, für Landesverräter. Also das war die schlimmste Strafe, die man sich überhaupt vorstellen könnte. Und jetzt kommen da Menschen und sagen: Jesus Christus, der Gekreuzigte, das ist der angekündigte und verkündigte und erwartete Messias. Und ihm soll man sein Leben übergeben? Ihm soll man nachfolgen, dem, der da gekreuzigt wurde? So eine Botschaft war eigentlich an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Ich glaube, dass wir das heute gar nicht mehr nachvollziehen können, was es bedeutet hat. Das ist, ja, also was da eigentlich verkündigt wurde. Und eigentlich aus menschlicher Sicht war eigentlich so eine Botschaft schon zum Scheitern verurteilt. Aber tatsächlich durchdringt diese Botschaft den Kulturraum des Römischen Reiches und die Torheit vom Kreuz breitet sich aus bis an die Enden der Welt. Es ist nicht aufzuhalten. Woran liegt es? Woran liegt es, dass wir von den Göttern, die es damals gab in Griechenland, vielleicht noch irgendwie in irgendwelche Geschichtsbücher lesen, aber wir haben keine Ahnung mehr, aber diese Botschaft vom Kreuz hat sich verbreitet bis ins heutige Zeitalter? Der Vers sagt es, diese Botschaft vom Kreuz ist eine Kraft Gottes. Über Kraft kann man reden, aber was sich dahinter verbirgt, weiß man eigentlich nicht so richtig. Gell? Also wenn man so eine Windkraft hat, wenn man die Kraft vom Wind spürt im Haar, wenn man dann die sogenannte Sturmfrisur kriegt, dann weiß man, was der Wind für eine Kraft hat. Wenn ich euch sage, da wir haben Windböe mit Stärke 7, dann sage ich, ja, was auch immer da dahinter steckt. Also ich muss es spüren. Und so ist auch mit der Kraft Gottes. Die überzeugt mich dann, wenn ich sie erlebe, in meinem eigenen Leben, wenn ich mich mal darauf einlasse, das auszuprobieren. Und wenn wir uns den Paulus angucken, da war das so, oder? Der Paulus war als Saulus fanatisch unterwegs. Er wollte diese Christen, die ja diese unmögliche Botschaft verkündet haben, stoppen. Er wollte da Einhalt gebieten und er war in bester Absicht unterwegs. Und er hat die verändernde Kraft Gottes am eigenen Leib verspürt. Zunächst zu Boden geworfen, im wahrsten Sinn des Wortes vom hohen Ross runtergeholt und ohne Augenlicht. Und dann beginnt diese Veränderung und dieser Saulus wird vom fanatischen Verfolger zu einem leidenschaftlichen Nachfolger Christi, zum Paulus. Zu einem, der bis in seinen Tod hinein dann Jesus Christus als den einzigen und wahren Gott bezeugt hat. Also diese gute Nachricht, die ihr da so vor euch auf dem Schoß liegen habt, das ist mehr als nur eine bloße Lehre, mehr als eine Religion, die man mal so ein bisschen wissenschaftlich betrachten kann. Sie ist Gottes Wort und sie hat die Kraft, in Menschen Veränderungen zu bewirken, Menschen in ihrem Innersten anzurühren. Gott spricht uns im Hören und im Lesen der Bibel ganz persönlich an, jede und jeden Einzelnen von euch da, wo ihr es gerade braucht. Und es ist bei jedem ein bisschen anders. Es ist was, was zunächst im Verborgenen beginnt, bei jedem ganz individuell und persönlich. Und ich finde, momentan die Jahreszeit, die ist eigentlich perfekt für diese Bibelarbeit heute. Dieser Same, der in der Erde liegt, ganz verborgen, der spürt die ersten warmen Strahlen und der beginnt da drin schon zu rumoren und zu schaffen und dann sprießt es raus. Dann sind die ersten Schneeglöckle da und die ersten Krokus und die Osterglocken. Das, was verborgen war, hat sich verändert. Aus einem kleinen, unscheinbaren Korn ist diese verändernde Kraft gekommen. Und der Glaube, das ist das Ja des Einzelnen auf Gottes Angebot der Gnade. Ich habe mich vor einigen Jahren mal mit einem Pfarrer darüber unterhalten, der gesagt hat, ihr Pietisten, ihr tut immer so, als ob ihr noch irgendwas zum Glaube dazu tun müsstet. Der Glaube ist einfach da. Und er hat gesagt, ja, er ist da und trotzdem muss ich ein Ja dazu haben. Gott hat uns ein Wille gegeben. Wir dürfen auch Nein sagen mit allen Konsequenzen. Und davon bin ich zutiefst überzeugt. Wir können uns den Glauben nicht verdienen, das ist richtig. Aber wir müssen ein Ja finden zu dem, dass wir sagen, ich erkenne das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, für mich persönlich an. Und ich will, dass er mein Leben und mich verändert. Und da, wo dieses Ja zu Gott kommt, da gibt es ganz grundlegende Veränderungen. So wie bei Jorge aus Ecuador, von dem ich euch erzählen möchte. Der Rainer Kröger ist Missionar seit vielen Jahren in Ecuador Und er hat erzählt, er trifft sich mit Jorge jede Woche zum Bibelstudium. Und Jorge freut sich auf die Zeit. Und er sagt, wenn du mir die Bibel erklärst oder sei du sie mir erklärst, trinke ich am Wochenende nicht mehr. Davor war ich jedes Wochenende betrunken. Und man muss wissen, das ist in Ecuador ein ganz großes Problem, vor allem unter den Indigenen, der Alkohol, der ganze Familien einfach massiv zerstört. Jetzt ist die Frage, wie kam das zu diesem Wandel? Bevor der Rainer Kröger den Jorge persönlich kennengelernt hat, hat er schon von ihm gehört. Denn die Gemeinde, in der er tätig war, die hat ein Kirchengebäude gebaut, ganz neu, und der Jorge hat gegen die Gemeinde geklagt, weil er gesagt hat, Entschuldigung, aber ihr habt auf mein Grundstück mitgebaut. Und im Übrigen habt ihr von dem Baum, der da steht, der steht auch auf meinem Anwesen, viel zu viele Äste abgeschnitten. Und er ist bis zum Umweltministerium in der Hauptstadt Quito gegangen, um den Missionaren eine Klage anzuhängen. Und er hat mehrere tausend Dollar Schadenersatz gefordert. Wenn man jetzt weiß, dass der Verdienst von einem durchschnittlichen Ecuadorianer bei etwa 400 Dollar, also bei etwa 365 Euro im Monat liegt, dann sind mehrere tausend Euro eine ziemlich hohe Summe. Der Jorge kam dann mit seinem Anwalt zu den Missionaren. Er hat sie überschüttet mit beleidigenden Sprachnachrichten, mit Anklagen und Beschuldigungen. Und der Rainer und sein Team, die sind ruhig geblieben, immer freundlich, immer sachlich. Und man hat sich schlussendlich auf den Kauf dieses kleinen Grundstücks, wo man vielleicht auch zu viel drauf gebaut hat, geeinigt. Und sie haben den Jorge zum Essen eingeladen. Und dann sagt der Rainer, möchtest du nicht mit mir Bibel lesen? Und ganz erstaunlich sagt er, ja okay, machen wir. Und seitdem lesen sie also miteinander die Bibel. Und er erzählt, dass er samstags 50 Mal von ihr seine Kumpels angerufen worden ist. Er soll doch kommen, sie ziehen um die Häuser und so. Und er ist gar nicht ans Telefon. Er hat gesagt, ich habe lieber in der Bibel gelesen. Und bei meiner abendlichen Runde um den Block habe ich viele Betrunkene in der Straße gesehen. Und ich bin so froh, dass ich nicht mehr unter ihnen bin. Gottes Botschaft, Gottes Kraft wirkt in diesem Jorge. Und diese verändernde Kraft überwindet die Unterschiede von Rassen, Völkern, Geschlechtern und sozialen Ständen. Im Griechischen steht da das für das Wort Kraft, das Wort Dynamis. Wir kennen das von Dynamit, da steckt das Gleiche drin. Und Dynamit hat Sprengkraft, verändert auch das Aussehen und hat diese Kraft, dieses Dynamit, hat eine verändernde Wirkung auf unser Leben. Und ich bin mir sicher, ihr könntet Geschichten erzählen, was es in eurem Leben gemacht hat. Ich erzähle euch noch eine Geschichte von der Schriftstellerin Linda Strom, die berichtet in ihrem Buch Himmel in der Todeszelle von Carla Faye Tucker. Im Gefängnis von Gatesville in der USA ist im Todestrakt die Doppelmörderin Carla Faye Tucker untergebracht. Und sie hat sich verkrochen in die hinterste Ecke ihrer Zelle. Und vor sich hat sie eine Bibel, die sie aus der Bibliothek gestohlen hat. Und sie liest da drin und erkennt zum ersten Mal die Tragweite ihres Handelns. Sie erkennt zum ersten Mal den Umfang ihrer Schuld und sie wagt dieses Ja des Glaubens, um diese Gnade Gottes zu empfangen. Und während ihrer weiteren 13 Jahre, die sie auf die Vollstreckung der Todesstrafe wartet, wird sie für unzählige Menschen, Gefängniswärter, Besucher und auch Insassen zu einem Licht und zu einem ermutigenden Beispiel für den Glauben. Und ich glaube, es ist immer wieder die Frage, egal wie lange wir mit Jesus unterwegs sind, wo ist in unserem Leben diese verändernde Kraft? Wo geben wir Jesus Raum? Wo erlauben wir ihm, Ketten zu sprengen, die uns gefangen gehalten haben? Wir waren mit dem GLK in der vergangenen Woche in Karlsruhe bei Willow Creek Leiterkongress. Es gab so viele gute Impulse, Predigten, Lieder. Es gab Stände mit allen möglichen Materialien und so weiter. Also ein rundum erfüllende 3 Tage, muss man wirklich sagen. Eigentlich schon schier zu viel. Ich habe gesagt, eigentlich brauche ich eine Woche Urlaub, um ein bisschen sortieren, was ich da alles so an Eindrücke mitgenommen habe. Aber ein Vortrag am letzten Tag, der hat so ganz persönlich in mein Leben hineingesprochen. Jörg Albrecht, der theologische Referent und Verantwortlicher für die Programmplanung des Kongresses, der hat gesprochen über Verwundungen und Verletzungen, die auch unter uns Christen passieren können. Er hat gesprochen von seinen Verwundungen und von dem Weg, den er gegangen ist, um Heilung zu erfahren. Und er hat dabei von Jesus als dem verwundeten Heiler gesprochen, dem, der geschlagen, verspottet, verhöhnt und ans Kreuz geschlagen wurde. Von dem, der weiß, was es bedeutet, bis in die tiefste Seele hinein, bis zu diesem, mein Gott, warum hast du mich verlassen, verwundet zu werden. Er erzählt von dem, dem kein Abgrund zu tief ist, als dass er ihn nicht kennt, und dem, der uns in unsere persönlichen Abgründe hinein begleitet, um uns wieder heil werden zu lassen. Es gab dann so eine Zeit der Stille, in der wir einfach mal nochmal so in uns gehen konnten und zu überlegen, wo sind unsere Verletzungen, unsere Wunden, die wir vielleicht schön zugedeckt haben, vielleicht schön die Mullbinde oben drum und mit denen wir halt so leben, aber die still in uns bluten. Zeit zum Überlegen und eine Zeit, um diesem verwundeten Heiler zu erlauben, diese Wunden zu heilen. Und ich habe für mich ganz klar gespürt, es gibt auch in mir immer noch Verletzungen, von denen ich gedacht habe, die habe ich abgelegt. Das war damals irgendwann, aber da stehe ich doch drüber. Das habe ich doch hinter mir gelassen. Und ich habe gemerkt, nein, ich habe es nicht hinter mir gelassen. Ich habe vielleicht eine Schublade zugemacht oder eine Tür zugemacht, aber die Wunde war da. Und ich kann das wirklich sagen, ich habe das gespürt, wie diese Kraft von Jesus Christus mich befreit hat und wie ich in eine andere Freiheit gekommen bin und mir einfach überhaupt mal dieses Bewusstsein, was ich da so mit mir rumschleppe und dieses Jesus das hinzuhalten. Gottes Kraft rettet alle, die an ihn glauben. Zu echtem, zu rettendem Glauben gehört Erkenntnis, Zustimmung und persönliches Vertrauen. Erkenntnis meint, ich weiß, wer Jesus Christus ist und was er getan hat. Aber dieses Wissen allein, diese Erkenntnis reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, dass ich mal gehört habe von Jesus Christus, vom Tod, von der Auferstehung. Wir können Tatsachen kennen und trotzdem gegen sie aufbegehren oder sie nicht mögen. In Römer 1,32 schreibt Paulus, sie wissen genau, dass Menschen, die sich so verhalten, nach dem Gesetz Gottes den Tod verdient haben. Aber sie lassen sich nicht davon abbringen und freuen sich sogar noch darüber, wenn andere genauso handeln wie sie. Interessant, wir lesen sogar in der Bibel, dass selbst die Dämonen wissen, wer Gott ist. Und sie kennen die Fakten des Lebens und des Erlösungswerks von Jesus. Jakobus 2, Vers 19. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Also Erkenntnis und auch Zustimmung reichen zur Rettung alleine nicht aus. Schau mal auf Nikodemus. Er wusste, dass Jesus von Gott gekommen ist. Denn er sagt, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Also der Nikodemus schleicht zwar in der Nacht zu Jesus, aber er hat eigentlich diese Fakten ganz klar und deutlich erkannt. Er hat es richtig eingeschätzt, einschließlich der Lehre von Jesu und seiner Wunder. Und er hat die richtige Schlussfolgerung gezogen. Jesus ist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist. Jetzt stellt sich die Frage, hatte Nikodemus den rettenden Glauben? glaube, es fehlt noch was Entscheidendes. Ob das später dazukommen ist, wissen wir nicht. Aber das, was wir von ihm wissen, da fehlt noch ein bisschen was. Da kommen wir gleich dazu. Interessant ist, dass wir auch vom König Agrippa lesen. Er kannte die jüdischen heiligen Schriften und sie fanden auch seine Zustimmung. Paulus sagt zu ihm: Glaubst du den Propheten, König Agrippa? Ich weiß, dass du ihnen glaubst. Und ganz interessant, ich habe das vorher so noch gar nicht gelesen gehabt. Der König Agrippa sagt zu Paulus: Es fehlt nicht viel und du überredest mich, dass ich ein Christ werde. Sehr spannend, gell? Letztlich fehlt dem König Agrippa und auch dem Nikodemus aber was Entscheidendes, nämlich Vertrauen. Vertrauen darin, dass wirklich Jesus Christus der alleinige Retter und Erlöser von aller Sünde ist. Es fehlt ihnen der Glaube. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das jetzt für dich, für mich? Zusätzlich zu dem Wissen um die Fakten des Evangeliums und zusätzlich zu dieser Zustimmung zu diesen Fakten, ja, ich glaube, dass es einen Gott gibt, muss ich, um errettet zu werden, bei meiner Errettung mich ganz auf Jesus Christus verlassen. Nicht auf meine Fähigkeiten, nicht auf das, dass es irgendwie dann irgendwann schon gut wird und auch nicht, dass ich mir das vielleicht irgendwie verdienen kann. Ich muss daran glauben, dass er für mich ans Kreuz gegangen, gestorben und wieder auferstanden ist. Für meine Schuld, für mein Verlorensein. Wenn Menschen sich nicht verloren fühlen, wenn sie nicht in Not sind, brauchen sie keinen Retter. Wenn Menschen sich nicht gebunden fühlen, brauchen sie keinen Erlöser. Rettender Glaube ist ein Vertrauen auf Jesus Christus als eine lebendige Person zur Vergebung der Sünden und zum ewigen Leben zu Gott. Und wenn ein Mensch zum rettenden Glauben findet, dann bedeutet es, dass er zu Christus kommt mit dem Wunsch, dass seine Schuld und seine Sünde von ihm weggenommen wird und eine echte Beziehung mit Gott eintreten kann, die ewig Bestand hat. Das Vertrauen von dieser Doppelmörderin, dass Jesus trotz dieser schlimmen Tat ihr diese Sünde vergeben hat, auch für sie am Kreuz gestorben ist, für sie diese Gnade gilt. Und was das für Auswirkungen hat, was für Veränderungen möglich sind, sehen wir an Jorge aus Ecuador. Wir haben es gehört von der Carla. Und wie gesagt, ich glaube, auch ihr könntet erzählen von dem, wo Jesus in eurem Leben euch verändert hat, euch befreit hat. Wir sollen uns nicht schämen, Menschen, die diese rettende Botschaft nicht kennen, davon zu erzählen. Nicht überstülpend und auch nicht unsensibel missionierend und halt mal der Traktat in die Hand drücke, wie man es vielleicht eine Zeit lang gemacht hat. Oder bei mir war das als Jugendliche so, dass mir in der Gemeinde jemand hatten, der hat mich eigentlich immer gefragt: Bist du dabei, wenn Jesus kommt? Und eigentlich habe ich immer das Gefühl gehabt, ich kann sagen, was ich will, das war nie richtig. Und das hat mir eher Angst gemacht und hat mich eher abgeschreckt. Darum geht es nicht. Aber zu erzählen, was Jesus in meinem Leben macht, wie er mich verändert, das macht was auch mit anderen Menschen. Das macht Freude darauf, zu hören und zu sagen, wie kommt das? Wie kann das sein? Wir haben in Schöneich, und ich glaube, ihr habt das hier auch, diese Evangeliumsreihe, gell, wie man auch Menschen von Jesus erzählt. Und ich finde es ganz spannend im Moment, wirklich darüber zu hören, dass es darum geht, nicht jedem x-beliebigen alles zu erzählen, sondern dass Gott Menschen vorbereitet, diese Menschen des Friedens zu sehen und zu hören, dass Gott Menschen vorbereitet, die mir in den Weg kommen und ich kann ihnen dann von Jesus erzählen. Und das kann ich dann, wenn ich darum bitte, wenn ich wirklich sage, Jesus, bereite mich darauf vor. Schick mir göttliche Begegnungen mit Menschen, die du vorbereitet hast. Und dann gib mir die Kraft und dieses, ich schäme mich nicht, um ihnen von dir und von dem zu erzählen, was du in meinem Leben bewirkt hast. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Das möchte ich jeden Tag immer wieder neu, dass ich darum bete, dass Jesus mich vorbereitet und dass er mir Menschen schickt. Und ich habe, bevor ich hierher gekommen bin, ein Gespräch gehabt mit einer Kollegin, der geht es gerade nicht gut. Und die war für 4 Tage für so eine Auszeit im Kloster Kirchberg. Und die hat zu mir gesagt, weißt du, ich saß mit 3 anderen, die so einzeln dort waren, für ein paar Tage an dem Tisch. Und da war eine Frau, die hat so einen festen Glauben gehabt, die hat mir so viel nochmal erzählt und ich habe mich gefragt, an welcher Stelle meines Lebens habe eigentlich ich meinen Glauben verloren? Und das hat mir es nochmal so bewusst gemacht. Ich habe gedacht, die Frau wird nie wieder von meiner Kollegin wahrscheinlich hören. Die haben mit Sicherheit keine Telefonnummer oder irgendwas ausgetauscht. Die sind auch altersmäßig, die ist noch recht jung, weit auseinander. Aber die hat was angestoßen. Und Gott wird das Wachstum schenken. Und Gott wird schenken, dass es was verändert. Was wäre gewesen, wenn die Frau geschwiegen hätte? Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, du schenkst uns diesen rettenden Glauben. Du schenkst uns das Evangelium und du hast uns deinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt, dass er unsere Schuld am Kreuz trägt. Danke, Vater, dass du den Weg zu dir freigemacht hast, dass die Tür in den Himmel offen steht. Und ich danke dir, Vater, dass du die Kraft bist, die unser Leben verändert. Es ist nicht unsere Anstrengung und es ist auch nicht unser immer wieder scheidender Versuch, gut zu sein. Du bist es, der Veränderung im Leben von jedem von uns bewirken kann. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns bereit machst, diese Botschaft vom Kreuz zu bezeugen, dass wir uns nicht schämen, sondern dass wir anderen Menschen davon erzählen, die du vorbereitet hast, weil du möchtest, dass sie das Evangelium hören. Herr, ich bin so fasziniert davon, dass du mit uns dein Reich, deine Gemeinde bauen möchtest. Und ich bitte dich, Herr, dass du das in uns bewirkst, dass wir uns dir zur Verfügung stellen. Und wir wollen jetzt miteinander beten, was Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.